Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ein Jurastudium hat es ganz schön in sich. Mindestens 5 Jahre wird da gepaukt und auf 2 große Prüfungen hingearbeitet. Das erste und zweite Staatsexamen. Aber es tut sich was. Bald soll der schriftliche Teil dieser Prüfungen nämlich mit einem Computer durchgeführt werden. Ein großer Schritt in Richtung Zukunft für die Rechtswissenschaft, finden einige. Berichten wir gleich drüber. Prüfungen werden uns außerdem auch noch in einem Beitrag aus Großbritannien beschäftigen. Oder besser gesagt, Prüfungen, die Corona-bedingt ausfallen sollen. Was aber nicht nur für Jubelschreie sorgt. Das sind 2 unserer Themen heute bei Campus und Karriere. Ich bin Sabrina Loy. Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten aber an den Schulen. Wie könnte es da während der Corona-Pandemie besser laufen? Das hat sich auch die Opposition in Nordrhein-Westfalen gefragt. In NRW müssen immer wieder ganze Klassen und auch Lehrkräfte in Quarantäne. Die Opposition kritisiert das Vorgehen der schwarz-gelben Landesregierung schon länger und hat deshalb jetzt einen eigenen Schulgipfel veranstaltet. NRW-Landeskorrespondent Moritz Küpper fasst die Ergebnisse zusammen.
Für Thomas Kocciati lässt sich die Stimmungslage an einem Einzelbeispiel festmachen.
Die Beschreibung einer Schülerin hat mich heute sehr nachdenklich gemacht. Die sagte, es schwankt zwischen Angst und Stress. Angst, sich zu infizieren an der Schule, in der Schule und natürlich ein Stress, dem die Kinder ausgesetzt sind im Augenblick. Ich frage auch, wie kriege ich den Stoff überhaupt gelernt, um dann auch entsprechend meine Abschlüsse machen zu können.
Daher hatte der SPD-Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Landtag zusammen mit den Grünen einen sogenannten Schulgipfel einberufen, mit wohl doppelter Zielsetzung. Politisch sollte der Druck auf die schwarz-gelbe Landesregierung um Ministerpräsident Armin Laschet erhöht werden. Inhaltlich sollte es um alternative Lösungen gehen.
Wir haben heute schon an 20% der Schulen keinen Regelunterricht mehr. Und nahezu alle Teilnehmer dieses Gipfels, die sich heute zu Wort gemeldet haben, haben gesagt, wir brauchen kleinere Lerngruppen. Wir brauchen Wechselunterricht, wir brauchen Digitalisierungsmöglichkeiten, um Kinder auch auf Distanz zu unterrichten. Nur so schaffen wir es, über den Winter zu kommen, damit wir nicht alles schließen müssen.
Für Josephine Paul, die Fraktionschefin der Grünen, steht fest, dass der Präsenzunterricht so lange wie möglich und so breit wie möglich aufrechterhalten wird.
Aber das geht eben nur dann, wenn wir lageangepasst bei höheren Infektionszahlen auch ein Modell C und B haben. Wir brauchen auch eine Entzerrung möglicherweise des Schulstarts, Schichtmodelle. Das heißt, es gibt ganz viele Ideen, die wir heute auch sehr breit diskutiert haben.
An der digitalen Konferenz mit insgesamt 262 Teilnehmern hatten auf Einladung von SPD und Grünen unter anderem Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Schulleitervereinigung, der Landeselternkonferenz und Landesschülervertretung teilgenommen. Der Lehrerverband Bildung und Erziehung, VPE, nahm nicht teil. Begründung: Ein einseitig ausgerufener Schulgipfel würde bestehende Gräben eher vertiefen als zuzuschütten. Dass wenig Interesse daran besteht, aufeinander zuzugehen, zeigt sich auch daran, dass die ebenfalls eingeladene Schul- und Bildungsministerin in NRW, Yvonne Gebauer von der FDP, ebenso der Veranstaltung fernblieb wie NRWs Ministerpräsident Laschet von der CDU. Den NRW-Lokalradios sagte er:
Das macht jede Opposition in Deutschland. Es macht es keine so aggressiv wie hier in Nordrhein-Westfalen.
Laschets Antwort auf den Gipfel:
Wir sind in einer Pandemie. Das ist eine schwierige Lage für alle und die ist eigentlich für parteipolitische Aktionen nicht gut geeignet.
Laschet bekräftigte nochmals seine inhaltliche Position. Er halte nichts von flächendeckendem Fernunterricht, auch das sogenannte Solinger Modell, wonach die Hälfte der Kinder ins Homeoffice geschickt werden, sei allenfalls in Einzelfällen sinnvoll.
Was heißt denn Solinger Modell? Solinger Modell heißt, wir schicken die Hälfte der Kinder ins Homeoffice. Die sitzen dann bei manchen Familien in einer 2-3-Zimmer-Wohnung mit 2-3 Kindern und sollen da dann so gut lernen wie in der Schule. Das ist absurd, die Vorstellung, dass das Bildungsgerechtigkeit erhöht.
Wir haben auf dem Gipfel gehört, dass viele Schulen, viele Kommunen sich gute Ideen schon überlegt haben, wie man auf solche Krisensituationen reagieren kann. Was alle beklagt haben, ist, dass die Landesregierung ihnen nicht die Freiheiten gibt, flexibel auf die jeweilige Situation zu reagieren. Sind erst alle in Quarantäne, auch das habe ich heute gelernt, ist es zu spät, auf Distanzunterricht umzustellen.
Hält SPD-Mann Kocciati dagegen. Und auch der Vorwurf, das Thema Schule parteipolitisch zu instrumentalisieren, weist die Opposition zurück. Das Gegenteil sei der Fall, meint Grünen-Fraktionsvorsitzende Josephine Paul.
Und wir haben an dieser Veranstaltung sehr deutlich gemerkt, dass es genau diesen Diskurs Diskussions- und Dialogprozess braucht, dass es die unterschiedlichen Einschätzungen und die unterschiedlichen Konzepte braucht. Und dies zusammenzuführen, wäre eigentlich nicht unsere Aufgabe als Opposition gewesen, sondern es wäre Aufgabe der Landesregierung gewesen. Es ist schade, dass Ministerin Gebauer das nicht schon vor Wochen und Monaten gemacht hat.
Nun, so fordert die Opposition, sei es eben erneut an der Landesregierung, sinnhafte Konzepte für den Schulunterricht in Corona-Zeiten vorzulegen.
Moritz Küpper hat aus Nordrhein-Westfalen berichtet. Und wir bleiben direkt bei der Schulpolitik einzelner Bundesländer und schauen nach Niedersachsen. Da hat die Landesregierung beschlossen, Geld in die Hand zu nehmen, um die Schulen Corona-sicherer zu machen. 45 Millionen Euro soll es geben. Dietrich Mohaupt, unser Landeskorrespondent aus Niedersachsen, ist mir jetzt aus dem Homeoffice zugeschaltet. Was soll denn passieren mit dem Geld?
Also erstmal stehen rund 20 Millionen von diesem Topf, der da zur Verfügung gestellt wird, für Sachmittel bereit. Darunter sollen zum Beispiel Alltagsmasken fallen, als Ersatz zum Beispiel für vergessene Masken der Kinder, wenn die also ihre Maske zu Hause vergessen haben, oder wenn eine Maske einfach nicht mehr in dem Zustand ist, wie sie sein sollte. Es können aber auch FFP2-Masken für den Selbstschutz der Lehrkräfte angeschafft werden oder auch Plexiglasschutzwände. In Ausnahmefällen können davon auch Luftfilteranlagen für die Klassenzimmer bestellt werden. Das allerdings wohl nur in wirklich begründeten Ausnahmefällen. Da setzt man also nicht so sehr auf dieses Konzept der Luftfilterung. Mhm. Nach den Plänen des Kultusministeriums sollen von den übrigen 25 Millionen Euro aus diesem Topf unter anderem 5000 Hilfskräfte auf 450-Euro-Basis eingestellt werden. In jede Schule soll mindestens eine sogenannte Entlastungskraft da dann entsandt werden. Die Mittel sollen Anfang Dezember dafür bereitstehen. Die Helfer können dann für jeweils ein halbes Jahr eingestellt werden. Kleine Schulen sollen dabei zunächst bevorzugt werden.
Was kann denn so eine 450-Euro-Kraft ausrichten? Also was genau soll da ihr Job sein?
Also in erster Linie ist da wirklich an Entlastung der Stammlehrkräfte gedacht. Allein dafür sind rund 20 Millionen aus dem Paket eingeplant. Nicht lehrendes Personal, die Helfer, die unter diesen Begriff fallen sollen, bei der Pausenaufsicht zum Beispiel oder bei der Aufsicht über Kleingruppen eingesetzt werden. Das sind dann sogenannte, überwiegend jedenfalls sogenannte Tätigkeiten abseits des Unterrichtsgeschehens. Okay. So heißt es in dieser Verordnung oder in dieser Ankündigung. 5 Millionen Euro stehen dann noch zusätzlich für Studierende oder Absolventen und Absolventinnen eines Lehramtsstudiums bereit. Die sollen dann auch wirklich konkret im Unterricht helfen und unterstützen, um da zum Beispiel wirklich Freiräume für Lehrkräfte zu schaffen, die, zum Teil ist das ja der Fall, selbst zu Risikogruppen gehören.
Und das sind jetzt wahrscheinlich alles Schritte, die ganz schnell eingeleitet werden, um zu verhindern, dass in der kommenden Woche doch der Wechselunterricht dann entschieden und eingeführt wird?
Naja, ist auf jeden Fall mit heißer Nadel gestrickt eine Entscheidung, hat man so ein bisschen den Eindruck. Das ist eine sehr eilige Entscheidung, eben sicher mit Blick genau darauf, diese Schulschließungen oder eben dieses Mittel des Wechselunterrichts möglichst zu vermeiden. Das hat jetzt schon absehbar nicht überall so geklappt. Wegen hoher Infektionszahlen hat zum Beispiel die Stadt Salzgitter heute bereits Fakten geschaffen. Dort gilt bereits ab sofort das sogenannte Wechselmodell, zunächst mal für 2 Wochen. Da sollen dann also, wie das bei diesem Wechselmodell so üblich ist, die Hälfte der Schüler tatsächlich ins Homeoffice in die eigenen 4 Wände geschickt werden und immer nur die andere Hälfte dann wirklich in der Schule unterrichtet werden. Das Ganze für 2 Wochen, wie gesagt, Anfang Dezember werde man die Situation neu bewerten, hat Salzgitter das Oberbürgermeister Klingebiel mitgeteilt. Ob da jetzt kurzfristig andere Kommunen noch nachziehen oder ob dieses genannte Finanzpaket das jetzt verhindern kann, das muss abgewartet werden. Da kann man nicht spekulieren derzeit. Mhm. Und genau da setzt auch so ein bisschen die Kritik an den Plänen des Kultusministeriums ein. Die jetzt zur Verfügung gestellten zusätzlichen Mittel aus dem Ministerium sind tatsächlich überfällig. Sie seien nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, erklärte die Fraktionschefin der Grünen im Landtag in Niedersachsen zum Beispiel, Julia Will-Hamburg. Grundsätzlich fehlt den Grünen eine vorausschauende Strategie des Ministers, die den Schulen Handlungs- und Planungssicherheit für einen längeren Zeitraum gebe. Und so ähnliche Kritik kommt auch von den Lehrerverbänden. Die zusätzlichen Finanzmittel kommen spät, wahrscheinlich nicht zu spät. Sie hätten aber wahrscheinlich doch vor Wochen schon kommen müssen. Dann hätte man sie mehr Erfolg gehabt, heißt es da. Und auch die GEW geht in eine ähnliche Richtung mit ihrer Kritik. Sie fordert grundsätzlich mehr Personal an den Schulen. Und zwar über die jetzt akut erforderlichen Notmaßnahmen wegen Corona hinaus für längere Zeiträume mal gesehen.
Mit 45 Millionen Euro will Niedersachsen also die Schulen Corona-sicherer machen. Die Infos dazu, wie das passieren soll, hatte Landeskorrespondent Dietrich Mohaupt. Danke dafür. Und nicht nur Niedersachsen, auch Berlin tut was für die Sicherheit an den Schulen. Da hat der Senat gestern beschlossen, insgesamt über 10 Millionen Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung zu stellen, unter anderem auch 100.000 FFP2-Masken. Die Gesundheitsämter, die haben gerade alle Hände voll zu tun, um die Kontaktketten bei Corona-Infektionen zu verfolgen. Um das zu schaffen, musste mehr Personal her, sogar die Bundeswehr hilft aus. Für andere Aufgaben der Gesundheitsämter bleibt da kaum noch Zeit. Das trifft auch die Schuleingangsprüfungen.
Ich gehe davon aus, dass ein Großteil, wenn nicht sozusagen fast alle, wegfallen. Sie sehen ja, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Und in den Gesundheitsämtern sind im Moment alle Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigt, die Kontaktpersonennachverfolgung zu machen, sodass die Schuluntersuchungen hinten anstehen.
Bringt Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, das Problem der Gesundheitsämter auf den Punkt. Weil deren Mitarbeiter mit Kontaktnachverfolgung und anderen Aufgaben in der Corona-Krise beschäftigt sind, finden Schuleingangsuntersuchungen kaum noch statt. Die Stadt Hamm hat sie aktuell komplett eingestellt. In Dortmund wurden seit den Sommerferien etwa 130 Kinder untersucht. Im vergangenen Jahr waren es 10-mal so viele. Die Stadt Hagen versucht trotz Corona alle Kinder zu untersuchen und hat dafür ein Notkonzept entwickelt. Danach bekommen alle Kinder eine Basisuntersuchung. Ärzte untersuchen dann Kinder mit Auffälligkeiten. Es sei wichtig, alle Kinder zu sehen, sagt die Leiterin des städtischen Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, Monika Brück-Paschko. Und zwar nicht nur, weil dies der gesetzliche Auftrag der Gesundheitsämter sei.
Wir haben aber eine große Anzahl an Kindern, die noch nie in einem Förder- oder ärztlichen System gewesen sind. Wir haben eine hohe Zahl an Kindern mit Migrationshintergrund, wo wir wirklich sowohl medizinisch gucken müssen, als auch im Bereich Sprachförderung. Was brauchen diese Kinder?
Ohne die Schuleingangsuntersuchung würde Förderbedarf bei solchen Kindern viel zu spät entdeckt, fürchtet auch René Schröder, der Vorsitzende des Verbandes der Sonderpädagogik in NRW.
Und dann ist eine ganze Menge an Zeit an einer ganz wichtigen Stelle in der Bildungsbiografie des Kindes bereits verloren gegangen. Und je früher natürlich etwas passiert, desto besser ist das, damit sich eben Entwicklungsverläufe nicht so stark ins Negative entwickeln, dass dann nur noch sehr gravierende Eingriffe erfolgen müssen oder bestimmte Dinge auch gar nicht mehr nachgeholt werden können.
Ganz wichtig sei eine Schuleingangsuntersuchung nicht nur, um Fördermaßnahmen vor dem Schulstart einzuleiten, sondern auch, um Integrationshelfer frühzeitig bestellen zu können. Sollten Kinder wegen einer Entwicklungsverzögerung sogar noch mal ein Jahr zurückgestuft werden, muss das sogar zwingend von einem Amtsarzt festgestellt werden. Auch hier drohten Kinder durch das Raster zu fallen, glaubt Birgit Völksen von der Landeselternschaft der Grundschulen.
Das bedeutet für die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall, dass sie erstmal nicht so starten können, wie man es sich für sie wünschen würde. Das bedeutet, dass sie eventuell eingeschult werden, ohne dass sie schon schulfähig sind und ihnen ein Jahr weitere Entwicklung in einem Kindergarten genommen werden.
Und für manche Kinder wäre das fatal. Lars Faulenbach hat berichtet. Fünf Stunden, in denen gut 20 Blätter vollgeschrieben werden. Mit der Hand. So sieht das juristische Staatsexamen heute aus. Aber das soll sich bald ändern, also zumindest ein bisschen. Künftige Juristinnen und Juristen sollen ihre Prüfung demnächst auch mit dem Computer schreiben dürfen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett heute beschlossen hat und der für die Länder eine gesetzliche Klarstellung schaffen soll. Sofern der Bundestag das dann noch endgültig verabschiedet, klar. In mehreren Bundesländern ist das sogenannte E-Examen entsprechend schon in der Planung. In Sachsen-Anhalt ist man sogar schon einen Schritt weiter, zumindest an der Uni Halle. Da dürfen Referendarinnen und Referendare ihre Examensklausuren jetzt schon per Computer schreiben.
Nur die Regeln waren jetzt vorbei. Alle diejenigen, die keine Schreibzeitverlängerung benötigt.
Mitte Oktober in Halle. Ein Raum im Dachgeschoss der Martin-Luther-Universität ist ausgestattet mit landeseigenen Laptops. Etwa 50 Referendarinnen und Referendare haben hier gerade ihre Examensklausur im öffentlichen Recht geschrieben. Das Besondere für die Examenskandidaten in Sachsen-Anhalt: Seit 2019 können sie wählen, ob sie den schriftlichen Teil ihres zweiten Staatsexamens mit der Hand oder per Computer schreiben wollen. Das ist einmalig in der Bundesrepublik. Bisher gilt sonst überall, sowohl für die erste als auch für die zweite juristische Staatsprüfung, geschrieben wird mit der Hand. Dass Sie, anders als Ihre Kollegen aus den anderen Bundesländern, hier die Wahl haben, kommt bei den hiesigen Referendarinnen und Referendaren gut an, sagt der Präsident des Landesjustizprüfungsamtes, Ralf Burgdorf, mit Stolz.
Es waren von Anfang an fast alle dabei. Und was mir bisherige Referendare gesagt haben, die Schreibanstrengung beim Handschreiben entfällt natürlich. Mit dem Laptop kann man einfach orthopädisch viel, viel uneingeschränkter arbeiten.
Und außerdem sei es für viele so leichter, die juristische Argumentationsstruktur einzuhalten. Denn mit Copy-Paste können zum Beispiel ganze Passagen verschoben werden.
Dass die also nicht wie beim Handschreiben irgendwie durchstreichen, siehe Seite 2a oder 12b, sondern dass die dann Texte hin und her schieben können. Das haben wir zugelassen.
Ansonsten aber kann das Computerprogramm, mit dem die Prüflinge ihre Texte tippen, nicht viel. Soll es auch nicht, erklärt Ralf Burgdorf. Schriftart und Größe sind vorgegeben, Zeilenabstand und Zeilenumbruch genauso.
Was wir nicht zugelassen haben, ist ein Rechtschreibprogramm. Da gab es lange Diskussionen mit den Referendaren der ersten Durchgänge. Da habe ich gesagt, deutsche Sprache müsst ihr beherrschen.
Jonas Selisko hat die Klausur gerade mitgeschrieben. Die fehlende Rechtschreibprüfung hat ihn dabei nicht gestört. Auch nicht das Tippgeräusch der anderen. Manchmal sogar im Gegenteil, sagt Jonas.
Es gab Klausuren, die wir als schwer empfunden haben. Und da hörte ich zwischenzeitlich in diesem Klausurraum nichts tippen, weil offensichtlich alle erst mal darüber nachdenken mussten, was muss wohl in diese Klausur. Und dann konnte man in gewisser Weise sich an dieser Intensität des Getippes orientieren, wie es eben bei den anderen so vorangeht. Und das ist in gewisser Weise dann auch bestärkend für einen selbst, wenn man mal an einem bestimmten Punkt länger drüber nachdenken muss.
Auch den Prüfern gefällt das E-Examen, sagt der Präsident des Landesjustizprüfungsamtes. Zwar bekommen sie nach wie vor die Klausuren als papierenden Ausdruck, eine elektronische Korrektur ist noch nicht vorgesehen, aber...
Alle haben die gleiche Schrift, alle können schön gelesen werden und diese Lesbarkeit, das war bei vielen Kandidaten ja schon nicht so einfach. Das erleichtert den Prüfern das Geschäft.
Sophie Wilsen studiert im 5. Semester Rechtswissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist die Präsidentin der deutschen Sektion des Europäischen Jurastudierendenverbandes ELSA. Für sie sind Prüfungen, die mit der Hand geschrieben werden, ziemlich antiquiert.
Ich glaube, dass das E-Examen absolut zeitgemäß ist und im Jahr 2020 eigentlich schon längst Realität sein sollte.
Die Jurastudentin fordert, dass die Prüfungsklausuren sowohl im ersten als auch im zweiten Staatsexamen per Computer geschrieben werden sollten. Denn immerhin soll ja die Ausbildung auf den späteren Beruf vorbereiten.
Kein Jurist sitzt 5 Stunden vorm Schreibtisch und arbeitet dann 40 Seiten Gutachten handschriftlich aus. Das entspricht einfach nicht dem Berufsbild.
So sehen es auch viele ihrer Kommilitonen. In einer Umfrage, die von mehreren Studierendenorganisationen im vergangenen Jahr durchgeführt wurde, haben sich 76% der befragten Referendarinnen und Referendare und 67% der befragten Studierenden dafür ausgesprochen, dass juristische Examensklausuren per Computer verfasst werden dürfen. Deshalb meint Sophie Wilsen:
Ich glaube, dass die Studierenden in Deutschland aus tiefstem Herzen bereit für diese Veränderung sind und sich diese Veränderung auch wünschen.
Und der Wunsch kann wohl bald in Erfüllung gehen. Zumindest hat das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf heute schon mal verabschiedet. Peggy Fiebig hat berichtet. Und wir bleiben direkt beim Thema Prüfungen oder besser gesagt beim Thema Nichtprüfungen.
Campus und Karriere. International.
Als es in Großbritannien zum ersten Lockdown kam, wurden auch dort die Schulen geschlossen. Und na, so richtig normalisiert hat sich die Situation seitdem nicht. Viele Schülerinnen und Schüler und auch viele Lehrkräfte bleiben wochenlang zu Hause, weil sie in Quarantäne müssen. Das trifft natürlich auch diejenigen, die sich auf den letzten Metern ihrer schulischen Ausbildung befinden. Also nächstes Frühjahr Abitur machen oder die mittlere Reife ablegen wollen. Aber wie soll das gehen, nachdem so viele Schulstunden ausgefallen sind oder nur online unterrichtet werden konnte? Jeder Landesteil findet auf diese Frage seine eigene Antwort und die wohl entschiedensten Konsequenzen zieht Wales.
Wales hat sich entschieden. Im nächsten Jahr fallen die anerkannten Abschlussprüfungen in Gymnasien und Realschulen aus. Üblicherweise sind dafür die Examination Boards zuständig, unabhängige Prüfungsausschüsse. 2021 sollen die Lehrer ihre Aufgabe übernehmen. In der Pandemie findet die walisische Bildungsministerin das gerechter.
The time learners will spend in schools and colleges.
Die Lernenden verbringen unterschiedlich viel Zeit an den Schulen. Unter dieser Voraussetzung können wir keine Chancengleichheit garantieren.
It is impossible to guarantee a level playing field for exams to take place.
Deshalb gibt es nächstes Jahr kein Abitur oder die mittlere Reife in Wales. Stattdessen sollen die Lehrer die Leistungen ihrer Schüler beurteilen. Die Abschlussklausuren werden im Klassenzimmer geschrieben. Die Aufgaben werden weiterhin extern festgelegt und korrigiert. Die Ergebnisse fließen in die Note ein. Das letzte Wort hat aber der Lehrer. Viele Schüler in Wales freuen sich über das neue Verfahren. Ich bin froh, dass sie die Prüfungen abschaffen. Die Regierung erkennt damit an, wie schwer es für uns ist, in der Pandemie leistungsfähig zu sein.
The whole coronavirus pandemic.
I think I'm happy and it's released a lot of stress that was caused.
Das nimmt mir den Stress. Wir haben 6 Monate verloren und uns selbst unterrichtet. Das war wirklich anstrengend.
Because we'd missed 6 months and teaching ourselves was a real struggle.
Viele Schüler freuen sich, aber nicht alle. In der Oberstufe des St. Dominic's College hätten die meisten lieber ein normales Abitur abgelegt.
How many of you want to do the exams?
Sie fürchten, dass die Corona-Ausnahmen ihnen später auf die Füße fallen, dass der fehlende Abschluss ihnen an den Universitäten schadet. Wir sind in einem gewissen Maß vorbereitet. Wir wären soweit. Die Abiturprüfung würde unser Potenzial eher widerspiegeln als vorab festgelegte Noten.
Our potential more than getting predicted grades.
Tatsächlich machen die unterschiedlichen Abschlüsse es schwer, Leistungen noch objektiv voneinander zu unterscheiden. Bei den Schulabschlüssen gleicht das Vereinigte Königreich unter Corona einem Flickenteppich. Die Nordiren haben weiterhin normales Abitur, aber mit weniger Klausuren als üblich. In Schottland werden Realschüler von ihren Lehrern geprüft, aber die Abiturprüfungen wurden nur um 2 Wochen verschoben. In England bekommen die Schüler 3 Wochen mehr Unterricht, aber dann legen sie ganz normal ihre Abschlussprüfung ab. Und so soll es nach dem Willen der Regierung im größten Landesteil auch bleiben. Andrew Symonds, Bildungspolitiker bei den Tories, glaubt nicht, dass der walisische Weg gerechte Noten garantiert.
There are risks to the alternative approaches as well.
Es gibt auch dort Risiken. Manche Schüler haben Nachteile, wenn die Lehrer sie prüfen. Wir können nicht so tun, als hätte es für alle nur Vorteile. Gibt es so etwas wie Gerechtigkeit für alle überhaupt? Kaum. Darin sind sich Schüler, Lehrer, Schulbehörden und Politiker einig. Experten plädieren deshalb für Kompromisse, die dann aber möglichst in ganz Großbritannien gelten sollen. Denkbar zum Beispiel abgespeckte Abschlussprüfungen mit weniger Klausuren und weniger Prüfungsfächern.
Christine Heuer hat aus Großbritannien berichtet. Und damit geht unsere heutige Sendung Campus und Karriere zu Ende. Hier geht's nach den Nachrichten mit Corso, Kunst und Pop weiter. Da spricht meine Kollegin Susanne Lürweck mit Henning May von Annenmay Kantereit. Die Kölner Band hat nämlich ein neues Album rausgebracht. Ich bin Sabrina Loy und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ciao, schönen Nachmittag noch.